Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Matthias Friebe. Schönen guten Abend. Nach Drama sah es lange Zeit nicht aus, dann kurz vor Schluss aber doch noch. Die entscheidende Szene dieses letzten Bundesligaspieltags. Stuttgart trifft in der Nachspielzeit und bleibt in der Bundesliga. Hertha muss in die Relegation. Darüber sprechen wir gleich ausführlich. Dazu live die Eishockey-WM. Wir sprechen über das Handball-Europapokalfinale mit Bietigheim und schauen zum Weltboxverband, der heute seinen russischen Präsidenten im Amt bestätigt hat. 33 Tore, manch ein überraschendes Ergebnis. Der letzte Bundesligaspieltag ist häufig Spektakel. Heute sah es danach lange nicht aus. Am Ende dann aber doch noch Dramatik und Spannung und Hertha BSC mit dem Gang in die Relegation. Aus Dortmund meldet sich Guido Ringel.
Sehr, sehr bitter und die Jungs sind jetzt auch natürlich mit den Köpfen erstmal unten.
Hertha lag nach dem Schlusspfiff am Boden, im Wortsinne. Nur Manager Freddy Bobic trat vor die Mikrofone.
Das ist immer eine Abrechnung nach einer Saison. Da steht dann ein Strich und dann kriegst du das, was du im Endeffekt, wie viele Punkte du gemacht hast, was du verdient hast. Und da bin ich ganz klar, natürlich kann man über viele Situationen durchgehen, aber glauben Sie mir eins, das können auch die anderen Vereine.
Felix Magath, der Trainer, verließ als einziger sofort das Spielfeld. Seine Spieler mussten teilweise gestützt werden. Und jetzt die Relegation. Ein Hammer, aber keiner, der großen Schrecken verursacht bei Freddy Bobic.
Angst habe ich vielleicht vor Corona oder was ich was, aber sicherlich beim Fußball vor irgendetwas. Ja.
Hertha hatte in Dortmund viel richtig gemacht, mit großem Einsatz und Konzentration die Dortmunder weggedrängt und war sogar in Führung gegangen durch den verwandelten Foul-Elfmeter von Belfodil. Aber der Handelfmeter, genutzt von Haaland, und das Tor von Joker Moukoko ließen alle Hertha-Hoffnungen fahren. Jetzt ist es die Relegation gegen den Dritten der zweiten Liga.
Nein, wir werden jetzt ab morgen uns wieder sammeln. Ja, die Enttäuschung ist erstmal groß nach dem Spiel. Dann sammeln und dann die Jungs wieder aufrichten. Und dann haben wir bis Donnerstag Zeit zum ersten Spiel. Und da müssen wir dann stehen. Ja. Und da haben wir zwei Spiele vor uns und es liegt an uns. Und wir haben es selbst in der Hand, das noch zu reparieren, was wir in den letzten drei Spielen nicht geschafft haben.
Hertha kann nicht liefern. Immer wenn es drauf ankommt, versagt die Mannschaft. Das geht schon seit fast Jahrzehnten so. Und jetzt droht konkret der Absturz, der an Peinlichkeit nach den vielen Investormillionen nicht zu überbieten wäre.
Ganz anders natürlich die Gefühlslage in Stuttgart. Heimsieg in letzter Minute gegen Köln und der Sprung auf Rang 15. Jens-Jörg Krieg.
Platzsturm in Stuttgart nach einer Partie, die alles für das ganz große Drama hatte. Nach 11 Minuten scheiterte Kalajdzic mit einem Elfmeter am besten Kölner an Torwart Schwebe. Doch mit dem nachfolgenden Eckball traf der Österreicher für die hochüberlegenen Stuttgarter dann zum 1:0, zugleich der Halbzeitstand. In der zweiten Halbzeit brachte ein Torwartfehler von VfB-Keeper Müller das Pellegrino-Team scheinbar um alle Chancen auf den direkten Klassenerhalt. Doch die 60.000 in der ausverkauften Arena trieben das wie entfesselte Team immer wieder nach vorn. Und dann traf der Kapitän, dann traf der Japaner Endo in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Der Rest war grenzenloser Jubel.
Vereinslegende Hansi Müller beschreibt nach dem Spiel den Moment des VfB-Siegtores.
Der Geräuschpegel nach dem 2:1, den habe ich so als Spieler und auch als Zuschauer in einem Stadion noch nie erlebt. Das war Druck pur, das war ein Schwappen, das war ein Raunen, das war einfach unbeschreiblich. Und VfB ist in der Bundesliga, Gott sei Dank.
Wir wollen sprechen über diesen Spieltag und die Saison. Dazu ist uns Manni Breukmann zugeschaltet, ARD-Reporter Urgestein. Herr Breukmann, Stuttgart bleibt drin, Hertha muss in die Relegation. Ist das am Ende auf 34 Spieltage gesehen verdient?
Das glaube ich schon. Und ich habe ja die Stuttgarter schon immer für die Brasilianer Deutschlands gehalten. Was Hansi Müller uns ja gerade erzählt hat, stützt diese Erzählung. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, als ich davon hörte, dass Hertha BSC jetzt in die Relegation muss, musste ich persönlich nicht gestützt werden. Ich hätte es nicht gut gefunden, wenn dieses sogenannte Konzept mit dreistelligen Millionenbeträgen da reinzugehen, zu klopfen, über Big City Club zu reden und wenn das dann nicht gut geht, eine Trainerlösung gefühlt aus dem letzten Jahrhundert zu wählen. Wenn das gut gegangen wäre, wäre das sicherlich nicht in meinem Sinne gewesen. Der VfB Stuttgart hat sich gerettet. Ich persönlich finde das gut.
Guido Ringel, der Reporter, hat gerade gesagt, dieser mögliche Absturz in die zweite Liga von Hertha wäre an Peinlichkeit kaum zu überbieten. Sie stimmen wahrscheinlich genau in die gleiche Richtung.
Ja, man sagt ja immer, Geld schießt Tore. Manche widersprechen da. Im Falle von Hertha BSC hat es den Beweis dafür gegeben, dass man das Geld offensichtlich in die falschen Spieler investiert hat, in Spieler, die sicherlich nicht dafür geschaffen waren, Abstiegskampf zu spielen. Man hatte häufig schon das Gefühl bei Spielen von Hertha BSC, die sind spielerisch richtig klasse, sind aber nicht bereit, da richtig voll reinzugehen und zu kämpfen bis zum Letzten, was man gemeinhin in den Kurven die Söldnermentalität nennt. Und daran ist Hertha BSC letztlich gescheitert. Ob sie die Relegation jetzt auch nicht packen, das weiß ich nicht. Das wird sich ja morgen noch herausstellen, wer denn überhaupt der Relegationspartner ist. Wahrscheinlich der HSV, und den kann man schon schlagen. So ist das ja auch nicht.
Es könnte aber auch Bremen oder Darmstadt werden. Auf jeden Fall leicht wird es nicht für die Hertha. Vielleicht sprechen wir noch über den Absteiger, über Arminia Bielefeld. Die werden zum 8. Mal den Gang von der ersten in die zweite Liga antreten müssen. Waren die am Ende einfach nicht gut genug für diese Liga?
Also wenn wir uns die Zahlen angucken, stellen wir fest, dass Arminia Bielefeld in 34 Spielen ganze 27 Tore zustande gebracht hat. Da ist Greuther Fürth mit 28 Toren genau einen Treffer besser. Es geht so leider nicht. Das war Defensivfußball. Man hat versucht, den eigenen Strafraum einigermaßen frei zu halten. Aber wenn da vorne in der Offensive überhaupt nichts klappt, dann muss man halt den gewohnten Weg gehen. Bei Arminia Bielefeld weiß man das, dass man ein Wanderer ist zwischen der ersten und der zweiten Liga. Und die Arminen werden bestimmt wiederkommen. Es ist auch nicht belohnt worden, das finde ich übrigens ganz gut, dass man diese Unsitte, die offensichtlich immer mehr einreißt, die Trainer so 2-3 Spieltage vor Ende der Saison zu wechseln, dass das nicht gezogen hat.
Heute auf jeden Fall gab es ein 1:1 gegen RB Leipzig. Jani Serra machte das Tor für die Bielefelder zum 1:0 und er wirkte nachher auf jeden Fall schon sehr, sehr abgeklärt.
Klar, es ist auf der einen Seite schade, aber auf der anderen Seite wollten wir heute unbedingt nochmal einen zeigen, okay, wir können das eigentlich schon, haben es über weite Strecken der Saison halt nicht gezeigt. Heute war nochmal für jeden ein Fingerzeig für die Zukunft, okay, wir können es doch, wir können Fußball spielen, wir können kämpfen. Das sollen die Zuschauer sehen, das gibt uns ein gutes Gefühl und das war heute sehr wichtig.
Durch das 1:1 machte dann auf der anderen Seite der Bielefelder Gast aus Leipzig die Champions League klar, zum 4. Mal in Folge. Stefan Kausen berichtet.
Erleichterung in Leipzig in der Nachspielzeit. Das 1:1 per Kopf durch Willi Orban bringt RB tatsächlich in die Champions League. Platz 4 ist gerettet, obwohl die Mannschaft von Domenico Tedesco in der zweiten Halbzeit durch den Treffer von Serra für Bielefeld lange mit 0:1 zurücklag, aber am Ende das 1:1 reicht RB für die 4. Champions League in Folge. Die Bielefelder konnten den 8. Abstieg der Vereinsgeschichte nicht verhindern, aber dieses letzte Spiel war eins mit Stil.
Kurz gab es noch einmal Hoffnung also für die Freiburger. Am Ende ist es Rang 5 für den Leipziger DFB-Pokal-Finalgegner. Das 1:2 heute in Leverkusen hat Marc Eschweiler gesehen.
Lange Zeit passierte nicht viel in der Bayer Arena. Die Schlussphase dieser Partie hatte es dann aber in sich. Leverkusen führte durch ein Tor von Alario in der 54. Minute mit 1:0. Und Freiburg schaffte in der 88. Minute durch den eingewechselten Haberer den verdienten Ausgleich. Der Sportclub träumte zwischenzeitlich von der Champions League, brauchte dafür aber einen Sieg und warf dementsprechend alles nach vorne. Ein Schuss von Schmid rauschte nur knapp am Leverkusener Tor vorbei. Auf der anderen Seite hatte Palacios für die Werkself mehr Zielwasser getrunken. Als alle Freiburger, inklusive Torwart Flecken, mit nach vorne aufgerückt waren, schloss Palacios mit einem Schuss fast von der Mittellinie ins leere Tor diese Partie ab und erzielte so den 2:1-Siegtreffer für Leverkusen.
In seiner unnachahmlichen Art kommentierte Freiburgs Trainer Christian Streich, dass er sich natürlich nicht allzu sehr ärgere.
Kann ich nicht enttäuscht werden, wenn wir nicht Vierter werden bei der Konkurrenz. Selbstverständlich überwiegt die Freude, dass wir so eine gute Saison gespielt haben.
Großer Jubel beim zweiten Europa-League-Teilnehmer. 3 Jahre in der Bundesliga, jetzt zum 2. Mal die Qualifikation für Europa. Union Berlin freut sich sehr nach dem 3:2 gegen den VfL Bochum heute. Jakob Rüger.
Für den ersten FC Union scheint es nur eine Richtung zu geben, nach oben. Wieder haben die Köpenicker eine Saison für die Geschichtsbücher gespielt. Nach dem umjubelten 3:2 gegen Bochum beobachtete Sportdirektor Oliver Runert voller Stolz seine Mannschaft beim Feiern der Europa-League-Qualifikation.
Sie müssen mich schon zwischendurch kneifen, weil sonst glaube ich es ehrlicherweise auch nicht. Das ist jetzt so eine lange Reise und wir haben so viel in den letzten 3,5, 4 Jahren jetzt hier erlebt. Es ist verrückt, wo es hingegangen ist.
Zum 2. Mal im 3. Bundesliga-Jahr erreicht der 1. FC Union einen internationalen Wettbewerb. Gegen Bochum zeigten die Eisernen all ihre Qualitäten. Effektivität bei der schnellen 2:0-Führung und den Willen, nie aufzugeben nach dem Bochumer Ausgleich. Am Ende erzielte Awoniyi den umjubelten Siegtreffer. Bochums Stürmer Sebastian Polter hätte seine Ex-Kollegen gerne geärgert.
Am Ende war es ja für Union ein schöner Tag. Für uns ging es jetzt nicht mehr um so viel, aber wir haben, ich glaube, lange dagegen gehalten, haben alles versucht, Union schwer zu machen. Und jetzt gehen wir leider als Verlierer nach Hause. Aber ich bin erstmal froh, dass wir gesund bleiben, viele gesund bleiben und jetzt die Füße hochlegen können.
Nach dem Klassenerhalt hatte eine Erkältungswelle große Teile der Bochumer Mannschaft lahmgelegt. Der VfL konnte deshalb mit der Leistung in Berlin zufrieden sein.
Sind das, Manni Breukmann am Telefon, die positiven Überraschungen dieser Bundesliga-Saison der SC Freiburg und Union Berlin?
Das hat mich sehr gefreut, muss ich wirklich sagen. Und wir können auch gleich noch den ersten FC Köln hinzunehmen, denn das hat ja auch niemand erwartet, dass der FC, der sich ja letztes Jahr noch durch die Relegation gegen Holstein Kiel quälen musste, mit seinem neuen Trainer Steffen Baumgart in einen europäischen Wettbewerb einzieht. Und es fällt wirklich auf, dass sowohl bei Union Berlin als auch bei Freiburg und auch bei Köln drei extrem besondere Trainerpersönlichkeiten an der Außenlinie stehen. Urs Fischer bei Union Berlin, Christian Streich, der jetzt schon 10 Jahre da ist in Freiburg zusammen mit einer eingespielten Mannschaft in der Vereinsführung, und Steffen Baumgart in Köln, der viel mehr als der Clown ist, der da immer in der Außenlinie rumhampelt. Das ist endlich auch mal ein Trumpf gewesen und ein Triumph gewesen für die Trainer, die auch aus kleinen Vereinen mit relativ bescheidenen Mitteln eine Menge gemacht haben.
Also Kontinuität und wichtige Trainerpersönlichkeiten werden mehr und mehr zum Schlüssel auch für Erfolg in der Bundesliga?
Das glaube ich ganz sicher. Hinzu kommen müssen natürlich auch Manager, die in der Lage sind, Mannschaften zu bilden, die ein Näschen haben für Talente. Da ist Oliver Runert schon genannt worden bei Union Berlin. Und man darf auch nicht vergessen, wenn man ein bisschen tiefer guckt, Sebastian Schinzelhorst beim VfL Bochum und den dortigen Trainer Thomas Reis, sehr bodenständig. Jeder hat damit gerechnet, dass der VfL Bochum zu den drei Absteigern gehören wird. Die Bochumer selber natürlich nicht. Und dann haben sie sich vorzeitig gerettet. Auch das ein Riesenerfolg, der nicht zuletzt auf den Trainer zurückzuführen ist.
Bleiben wir mal nochmal bei den drei Europapokal-Teilnehmern. Tut das der Bundesliga auch gut, dass da jetzt zum Teil andere Mannschaften mit Köln und Freiburg die Liga europäisch vertreten?
Also ich finde das immer gut, wenn da frische Paarungen anstehen. Man muss natürlich hinzufügen, diese sogenannte Conference League, das ist ja nach meiner Erinnerung sowas Ähnliches wie früher mal der Mitropa Cup. Da spielt man dann also gegen Traktor Plovdiv und so. Das sieht auf den ersten Blick ganz großartig aus. Die Kölner sind da jetzt vertreten in diesem europäischen Wettbewerb. Aber letztlich geht es auch nur darum, Kohle zu machen und Spiele für das Fernsehen zu verkaufen. Also so riesig ist das Erlebnis in der Conference League nicht. Aber das wird die Kölner und vor allen Dingen auch ihre Fans, die ähnlich wie die Frankfurter mit in Europa herumreisen werden, herzlich wenig stören.
Sagen wir mal zur Ehrenrettung des Wettbewerbs noch dabei, dass das Finale dieses Jahr AS Rom gegen Feyenoord Rotterdam heißt. Zumindest das kann sich dann ja vielleicht sehen lassen. Manni Breukmann mit seinen Einschätzungen zur Bundesliga heute Abend hier bei uns im Deutschlandfunk. Gleich mehr von ihm. Jetzt zurück auf den Platz. Mit einem 5:1 Kantersieg gelingt doch noch ein versöhnlicher Abschluss einer enttäuschenden Saison für Borussia Mönchengladbach. Viele Tore gegen Hoffenheim, damit verabschiedet man sich von seinen Fans und, wie dann nach dem Spiel bekannt wurde, auch von Trainer Adi Hütter. Sarah Schwedmann.
Der österreichische Trainer sagte nach dem 5:1-Sieg im letzten Saisonspiel gegen Hoffenheim, dass der Verein und er sich im gegenseitigen Einvernehmen darauf verständigt hätten, den Vertrag aufzulösen.
Ich habe mir klarerweise auch der Verein, die Mannschaft mehr erwartet. Es ist nicht so gekommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber das Schönste, das Wichtigste ist, dass wir uns gegenseitig in die Augen schauen können, dass wir respektvoll miteinander umgegangen sind. Und das ist das, was dann auch bei mir hängen bleibt. Und ich möchte mich einfach auf diesem Weg nochmal recht herzlich bei der Borussia bedanken.
Schon vor dem Spiel hatte es Gerüchte gegeben, dass Borussia Mönchengladbach auf dem Trainermarkt aktiv sei und nach einem neuen Trainer suche. Man wolle mit neuer Kraft und neu aufgestellt in die nächste Saison starten, so Gladbach-Sportdirektor Roland Wirkus. Unter Adi Hütter hat Borussia Mönchengladbach die schlechteste Saison seit mehr als 10 Jahren hingelegt und die Europapokalteilnahme und einen einstelligen Tabellenplatz verpasst.
Heimsieg und Trainerwechsel, was für Gladbach gilt, das gilt auch für den FC Augsburg nach dem 2:1 heute gegen Greuther Fürth. Dazu meldet sich Edgar Endres.
Als die Fans ihre Jungs in der Kurve lange abfeiern, schockt der Abgang von Markus Weinzierl als Cheftrainer Fans und Spieler.
Ich hätte es liebend gern hier weitergemacht, aber du musst Entscheidungen treffen und mir fehlt da aktuell die Basis dazu, so eine Entscheidung zu treffen hier. Und in dem Jahr, finde ich, haben wir mit 38 Punkten auch eine gute Saison gespielt. Mit Platz 14 sind wir da sehr, sehr zufrieden. Also nochmal, ist ein hartes Ende für mich persönlich, aber ich gehe sehr stolz nach Hause.
2:1 siegen die Schwaben durch Michael Gregoritsch Tor in der 83. Minute. Doch das Ergebnis ist dann nur noch zweitrangig. Der Geschäftsführer Sport, Stefan Reuter.
Wir haben dann im März, glaube ich, nochmal gesprochen, dass wir nach der Saison uns zusammensetzen, die Saison analysieren und dann eben uns austauschen und eine Entscheidung treffen. Von daher bin ich natürlich heute sehr überrascht.
Weinzierl und Stefan Reuter, das passt wohl weiterhin nicht. Kein Vertragsangebot bis zuletzt. Auch die Ansprüche des Trainers sind ehrgeiziger als das, was in Augsburg wohl möglich ist. Da ist der letzte Auftritt des Kleeblatts in der Bundesliga nur noch zweitrangig. Nach einer Saison ohne Auswärtssieg geht's zurück in die zweite Fußball-Bundesliga. Mit Torwart Sascha Burchardt und ein wenig Optimismus.
Wir haben einen Weg gefunden, relativ spät in der Saison leider. Und wie man punkten kann in der Bundesliga, wie man besser mithalten kann. Und das ist, denke ich, das, was jeder Einzelne mitnehmen kann. Mit der Erfahrung aus der Bundesliga fürs nächste Jahr.
Ansonsten heiß umkämpft das Rhein-Main-Derby zwischen Mainz und Frankfurt. Das 2:2 heute war aber für die Tabelle fast bedeutungslos und steht vor allem im Schatten des Europa-League-Endspiels der Frankfurter in 4 Tagen. Florian Winkler.
Es war eine Generalprobe mit Licht und Schatten. Vor dem Europa-League-Finale zeigte die Eintracht beim Saisonabschluss in Mainz nur phasenweise ihr Können, verschlief sowohl den Start in die erste als auch in die zweite Hälfte. Engagierte und leidenschaftlich kämpfende Rheinhessen gingen durch Ingwarzen bereits nach 10 Minuten verdient in Führung. Den etwas überraschenden Ausgleich besorgte Tuta nach einer knappen halben Stunde. Frankfurt ab da drin im Spiel und mit dem 2:1 für die Gäste durch Boré 10 Minuten später. Nach der Pause war erneut der Däne Ingwarzen zur Stelle. Der Ausgleich für die 0-5er. Mainz hatte sogar Möglichkeiten, den dritten Treffer zu erzielen. Am Ende ein 2:2 im Rhein-Main-Duell, das den Rheinhessen Tabellenplatz 8 beschert. Die Eintracht beendet die Saison als 11. blickt aber bereits auf das Highlight am kommenden Mittwoch, das Endspiel in der Europa League gegen die Glasgow Rangers.
Und noch ein 2:2 gab es. Wolfsburg holt ein 0:2 gegen Meister Bayern München auf. Ina Kast fasst zusammen mit dem Blick vor allem natürlich auf einen Mann.
In seinem vielleicht letzten Bundesligaspiel für den FC Bayern hat Robert Lewandowski das getan, was er am liebsten tut. Er hat ein Tor geschossen, und zwar das zwischenzeitliche 2:0 für die Gäste aus München. Zuvor hatte Abwehrspieler Stanisic die Bayern bereits in Führung gebracht. Die beiden Münchner Tore haben aber nicht zum Sieg gereicht, denn die Wolfsburger gaben sich nicht auf, kamen kurz vor der Halbzeitpause durch Jonas Wind zum Anschlusstreffer. Im zweiten Durchgang schob Max Kruse dann zum 2:2 ein. Meister Bayern konnte damit erstmals unter Trainer Julian Nagelsmann dreimal in Folge nicht gewinnen. Wolfsburg beendet durch das Unentschieden die Bundesliga-Saison auf Tabellenplatz 12.
War das, Manni Breukmann per Telefon zugeschaltet, heute das letzte Bundesligaspiel von Robert Lewandowski?
Wenn ich das wüsste, dann würde ich wahrscheinlich mitverdienen am Transfer. Ich glaube es schon. Er ist ja offensichtlich nicht mehr so ganz glücklich und irgendwann muss er ja auch nochmal wechseln gegen Ende der Karriere. Ich denke, er wird gehen.
Was wird denn bleiben von dieser Bundesliga-Saison insgesamt? Der 10. Bayern-Meistertitel in Folge, über die Absteiger- und Europa-League-Mannschaften haben wir schon gesprochen. Was bleibt hängen von so einer Saison?
Also von dieser Saison, das hat man ja schon fast vergessen, bleibt ja auch hängen, dass sie immer noch ein wenig im Schatten, was heißt ein wenig, im Schatten von Corona gestanden hat. Wir hatten ja begrenzte Zuschauerzahlen. Wir haben ja zu Anfang des Jahres sogar noch ein paar Geisterspiele gehabt. Und erst Ende März durften die Stadien wieder voll belegt werden. Dafür war doch eigentlich recht viel los. Den Makel, dass die Bayern, für mich ist das schon ein Makel, immer wieder Meister werden und auch recht frühzeitig Meister werden, den kriegt man eigentlich nicht mehr weg. Das führt dann schon dazu, dass im Bezahlfernsehen so ein Duell darum, wer jetzt in der Europa League oder wer in der Conference League spielt, zu einem Riesendrama aufgeblasen wird, was es nicht ganz so ist. Das lässt sich eigentlich nur dadurch verbessern, dass die Konkurrenz mal ein bisschen an Qualität gewinnt. Borussia Dortmund hat ja, obwohl die Vizemeister geworden sind und Champions-League-Teilnehmer, mit einigen doch recht ärgerlichen Spielen die Fans vergrätzt. Also da gibt es natürlich immer was zu meckern. Ich habe mich gefreut über die Erfolge der kleinen Vereine. Und da ich selber ein Kind des Ruhrgebiets bin, habe ich mich auch sehr darüber gefreut, dass der VfL Bochum die Klasse halten konnte.
Und jetzt kommt ein weiteres Ruhrgebietsteam nach oben mit Schalke. Aller Wahrscheinlichkeit nach ja auch Werder Bremen, vielleicht sogar auch der HSV. Fürth und Bielefeld gehen runter. Wird die Liga dadurch besser?
Die Liga wird von den Namen her besser. Es ist auch immer von der besten zweiten Liga aller Zeiten geredet worden. Da muss man sich auch mal die Frage stellen, weswegen haben denn diese Mannschaften in der zweiten Liga gespielt? Der Fußball, den der FC Schalke 04 über größere Strecken angeboten hat, bis auf diese wunderbare Schlussphase in den letzten 7, 8 Spiele, war schon manchmal recht dürftig. Und Schalke tritt auch in der ersten Bundesliga mit bescheidenen finanziellen Mitteln an. Da müssen wir mal gucken. Aber die guten Namen bereichern natürlich die erste Liga.
Danke an Manni Breukmann heute Abend hier bei uns im Deutschlandfunk. Und Sie haben schon gesagt, Sie sind ein Kind des Ruhrgebiets. Deswegen eine Frage noch zum Schluss nach der Bundesliga, die drei Ligen tiefer geht. Rot-Weiß Essen ist nach 15 Jahren Regionalliga wieder in die dritte Liga aufgestiegen. Wie wichtig ist das für das Ruhrgebiet?
Das ist für das Ruhrgebiet sehr, sehr wichtig, obwohl ich als jemand, in dessen Herzen ein kleines blaues Flämmlein flackert, doch immer sehr beschimpft werde, wenn ich mal nach Essen komme. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich habe sogar 9,95 Euro heute für einen Livestream angelegt, um Rot-Weiß Essen beim Triumph gegen Aalen zu beobachten, bei dem, was dann dahinter los war. Da geht einem Ruhrgebietler schon ein wenig das Herz auf.
Rot-Weiß Essen also zurück in der dritten Liga. Das nehmen wir auch noch mit als Meldung heute Abend. Danke an Manni Breukmann für seine Einschätzung und Analysen zu dieser Bundesliga-Saison. Vor allem Ihnen jetzt noch einen schönen Abend, Herr Breukmann.
Danke, gleichfalls. Tschüss.
Und wir kommen jetzt in Sport am Samstag nach Finnland. Wir sind bei der Eishockey-Weltmeisterschaft. Gestern der Auftakt für die deutsche Mannschaft, 3:5 verloren gegen Kanada. Seit wenigen Minuten läuft die Partie gegen die Slowakei. Burkhard Hupe ist live für uns in Helsinki dabei. Wie beginnt die Partie heute?
Bislang ein ganz offenes Spiel mit ganz guten Möglichkeiten auf beiden Seiten. 0:0 steht es, 8 Minuten sind vorbei. Die Deutschen sehr engagiert, sehr viel wacher als zum Auftakt gegen die Kanadier. Man muss aufpassen auf diese Slowaken, die ein paar verheißungsvolle Talente wieder mit nach Helsinki gebracht haben. Slavkovský, Juraj Slavkovský ist da vor allen Dingen zu nennen. Der Mann, der möglicherweise als Number One Pick im Juli in der NHL gezogen wird. Ein wirklich Ausnahmespieler, der Spieler überhaupt bei den Olympischen Winterspielen gewesen ist. Der Torschützenkönig. Also den muss man hier auf jeden Fall im Auge behalten. Aber aktuell klappt es ganz gut.
Welche Schlüsse konnte der Bundestrainer Toni Söderholm denn ziehen aus dem 3:5 gestern?
Also ich glaube, er hat sich gedacht, okay, die Substanz ist da. Wir müssen tatsächlich, wie Sie im Eishockey mal sagen, an den Kleinigkeiten noch weiter arbeiten. Das heißt, klare erste Pässe aus der eigenen Zone spielen, harte, klare Zuspiele, ruhig bleiben, auch wenn es eng wird vorm eigenen Tor. Das ist gegen die Kanadier natürlich leichter gesagt gewesen als getan. Die Kanadier haben sehr konzentriertes, sehr schnelles, forsches Hockey gespielt gestern. 40 Minuten lang waren wirklich sehr effizient im Powerplay. Und das müssen die Deutschen natürlich auch vermeiden. Den Besuch der Strafbank, bislang ist es gelungen. Und heute steht auch wieder ein richtig guter mit Philipp Grubauer im Tor. Der hat seine Sache gestern gegen Kanada auch ordentlich gemacht und musste trotzdem 5-mal die Scheibe aus dem Netz holen.
Wie wichtig ist denn dieses zweite Spiel heute gegen die Slowakei für den weiteren Turnierverlauf für die deutsche Mannschaft?
Also ich glaube, für den Kopf ist das enorm wichtig, weil sie natürlich alle noch die Hypothek dieser verkorksten Olympischen Winterspiele mit sich herumtragen. Und dieses 3:5 gegen Kanada war ein erster Schritt raus aus diesem Gedankenkarussell. Aber es müssen natürlich auch Ergebnisse her. Und heute ein Sieg gegen den Olympiadritten, das wäre dann gut so für das eigene Selbstverständnis. Dann würde man sich wieder so ein bisschen an die alten Gewissheiten rantrauen. Jetzt müssen Sie aber aufpassen, denn die Slowaken haben eine richtig gute Möglichkeit. In diesem Fall zentral vor dem deutschen Tor aufgetaucht. Tomáš Tatar, das ist aktuell der einzige NHL-Spieler in den Reihen der Slowakei, ist bei den Devils in New Jersey unter Vertrag. Also um es in einen Satz zusammenzubringen. Heute ein Sieg gegen die Slowakei und die Weltmeisterschaft kann für Deutschland richtig gut werden.
Danke live an Burkhard Hupe in Helsinki. Wir hören uns später noch einmal wieder und kommen jetzt erst einmal vom Eis nach Doha. In Katar hat nämlich gestern Abend die neue Saison in der Diamond League der Leichtathletik begonnen. Eine Serie, die außerhalb von Olympia und WM der Sportart viel Aufmerksamkeit bringen soll, dabei aber nicht wirklich weiterkommt, vor allem auch nicht hier in Deutschland. Piet Kreuzer hat sich umgehört.
Our activity is athletics, but our business is entertainment.
Das war 2016. Sebastian Coe, der Präsident von World Athletics, stellt Reformen für die wichtigste jährliche Serie der Leichtathletik vor, die Diamond League. Das hat bisher aber kaum Erfolg, werfen ihm Kritiker vor.
Seit Sebastian Coe mit vielen Versprechungen angetreten ist, hat sich in der internationalen Leichtathletik so gut wie nichts verändert.
Kritisiert Helmut Diegel, der frühere Präsident des Deutschen und Vizepräsident des Weltleichtathletikverbands, sieht die Diamond League skeptisch.
Der Wettkampfkalender ist nach wie vor äußerst problematisch. Die Diamond League hat Existenzprobleme. Hinzu kam natürlich die Corona-Pandemie.
In Deutschland ist die Diamond League weiter nicht zu Gast. War Berlin mit dem ISTAF noch Teil der Vorgängerserie Golden League, verzichtete die Hauptstadt aus finanziellen Gründen auf eine Teilnahme an der Diamond League. Deutsche Athleten spielen auch nur selten eine Rolle bei der Diamond League. Da dreht sich viel um die internationalen Stars. Armand Duplantis beispielsweise, der schwedische Weltrekordhalter im Stabhochsprung.
Ein Sprung über 6,20 Meter. Das ist so eine Situation, wo die Menge nur auf mich starrt und ich sozusagen nur für mich im Tunnel bin. Dann weiß ich nicht, ob ich das geschafft habe.
Zum Auftakt der diesjährigen Diamond League wurde der Wettbewerb zwar kurzfristig wegen starken Windes abgesagt, der Superstar ist aber fester Bestandteil der Serie, ganz im Gegensatz zu den deutschen Springern. Für sie ist es schwer, sich in der sehr breiten Weltspitze durchzusetzen. Es gibt meist nur 10 bis 12 Startplätze.
Natürlich versuchen wir fortwährend, unsere Topspringer in die Diamond League-Meetings reinzubringen,
sagt Bundestrainerin Christine Adams und fügt hinzu.
Weil die Weltspitze der Männer ist so eng zusammengerückt, dass es sehr viele Springer gibt, die 5,80 und höher springen können. Das ist für mich so die Grenze, wo die Weltspitze beginnt. Und es gibt auch sehr viele Springer aus unterschiedlichen Nationen. Das heißt, die werden alle versuchen, in die Diamond League-Wettkämpfe reinzukommen.
Jetzt hofft Adams, dass einige ihrer Schützlinge bei den nächsten Meetings einen Startplatz bekommen.
Wir suchen immer die stärkste Konkurrenz. Wir wollen immer die größtmöglichen Wettkämpfe bestreiten und gegen die Weltklasse springen. Also wir scheuen nicht die Reisen oder aufwendige Fahrten, die wir dann meistens auch mit dem Auto machen müssen, weil wir große Probleme haben, mit Stäben zu fliegen.
Gefragt bei den Diamond League-Organisatoren ist aber Weitspringerin Malaika Mihambo. Die Olympiasiegerin startet beim nächsten Meeting in Birmingham in die Diamond League-Saison. In Doha, beim ersten Meeting, wurde Speerwerfer Julian Weber Dritter. Rio-Olympiasieger Thomas Röhler kam bei seinem Comeback auf Rang 7. Johannes Vetter, der Weltmeister von 2017, verzichtete auf einen Start. Er fühlte sich respektlos behandelt, denn die Veranstalter wollten dem Speerwerfer kein Startgeld und keinen Business-Class-Flug zahlen. Schließlich habe er in den vergangenen Jahren Weltklasseleistungen gebracht. Statt in der Diamond League startet er jetzt bei einem Meeting in Offenburg. Zu sehen ist die Diamond League in Deutschland ohnehin nur im Pay-TV, aktuell bei Sky. Das kritisiert auch Ex-DLV-Präsident Diegel.
War von Beginn an, dass die finanziellen Erwartungen der Beteiligten zu hoch waren und man deshalb nun Fernsehpartnerschaften im Privatsektor gesucht hat und damit die Angebote des öffentlich-rechtlichen Fernsehens plötzlich nicht mehr interessant genug gewesen sind.
Helmut Diegel im Beitrag von Piet Kreuzer. Das angesprochene ausgefallene Stabhochspringen hat heute übrigens dann nachträglich stattgefunden. Armand Duplantis, Sie haben ihn gerade gehört, hat mit 6,2 Metern gewonnen, 31 Zentimeter höher als die versammelte Konkurrenz. Vor einer Woche, da gelang der dritte Meistertitel. Bisher sind die Handballerinnen der SG Bietigheim noch ungeschlagen in dieser Saison. Und an diesem Wochenende sind sie in Dänemark unterwegs. Dort ist Final Four Turnier in der European League. Das Halbfinale gegen Herning Ikast gewann das Team heute am Nachmittag knapp mit 34-33. Und darüber kann ich jetzt sprechen mit dem Co-Trainer der Bietigheimerinnen, mit Frederik Griesbach. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Wie hoch ist Ihr Puls jetzt noch ein paar Stunden nach dem Spiel?
Puls ist mittlerweile wieder in Ordnung. Wir waren das zweite Spiel noch anschauen und gleich schon analysieren für morgen. Jetzt merkt man aber, dass Adrenalin langsam sich raus ist und so ein bisschen Müdigkeit reinkommt. Aber wenn er sind wir einfach glücklich.
Waren es am Ende die Nerven, dass es nochmal so knapp wurde? Sie waren ja zwischendurch schon viel deutlicher in Führung.
Da kam viel zusammen. Aber ich denke, in erster Linie ist Herning einfach ein super Gegner gewesen, die einfach sehr, sehr viel Qualität haben. Und wir hatten die Führung, dann sind vielleicht irgendwie vom Kopf her, ist man dann manchmal vielleicht irgendwie ein halbes Prozent weniger. Und dann haben sie das einfach sehr, sehr gut gemacht. Und sehen ein bisschen die Torwartparaden dann am Ende auch, sodass wir da rankommen, aber unterm Strich, ich meine, es ist ein Halbfinale, da gibt es einen Auftrag und der heißt am Ende ein Tor mehr haben und das haben wir glücklicherweise geschafft, von daher ist auch jetzt tatsächlich gar nicht so viel Zeit für eine Nachbetrachtung, sondern den Blick nach vorne richten, nach morgen.
Sie haben jetzt wettbewerbsübergreifend 49 Spiele in Serie gewonnen. Warum sollte morgen gegen Viborg, das steht ja inzwischen fest, im Finale nicht der 50. gelingen?
Ich kann natürlich nicht hell sehen, aber ich glaube, dass es dann schiefgehen wird, wenn wir das erste Mal denken, es klappt von alleine. Also ich glaube, in dem Moment, wo man denkt, man hat das Spiel schon gewonnen, einfach aufgrund von irgendwas in der Vergangenheit, wird man ein böses Erwachen bekommen und haben. Und ich glaube, auch einer unserer Schlüssel, warum wir diese Serie geschafft haben, ist, dass wir wirklich Gegner ernst nehmen und einfach die Mädels und auch wir vom Trainerteam da jeden wirklich ernst nehmen. Wir wissen, was sie können, wir wissen auch, was wir können. Und ich glaube, daran liegt das Geheimnis ein bisschen.
Was brauchen Sie denn, wenn Sie von Spiel zu Spiel denken und jeden ernst nehmen morgen im Finale gegen Viborg?
Ja, wir brauchen in erster Linie einen sehr, sehr guten Rückzug. Also die Mannschaft aus Viborg hat ein sehr gutes Tempospiel über die einfachen ersten Bälle und auch die zweiten. Das machen sie überragend. Ich denke, wenn wir dieses Duell im Tempospiel für uns entscheiden können und sie da relativ niedrig halten, können wir unsere starke Abwehr ausspielen. Und dann über den Positionsangriff, glaube ich, auch zum Ziel kommen. Aber damit steht und fällt alles. Die Halle wird in grüner Hand, also in Viborg Hand sein. Schließlich Heimspiel für sie. Aber da ja, haben wir jetzt noch eine Nacht, das zu analysieren. Wir sind schon ein bisschen vorbereitet. Also man hat ja diesen Zwiespalt, dass man sozusagen drei Gegner vorbereitet vor dem Spiel, vor dem Halbfinale, weil man nicht weiß, was kommt. Haben jetzt das Spiel noch miterlebt in der Halle, nebenher schon Notizen gemacht und mitgeschnitten. Das heißt, jetzt geht die Arbeit weiter, wir werden ins Heim laufen, dann direkt ans Video setzen, im Trainerteam zusammen mit Torwarttrainer und Cheftrainer.
Wie lange geht das heute Abend noch?
Ich weiß es nicht, aber es könnte schon spät werden, beziehungsweise früh. Also ich hoffe, dass wir schon irgendwann um 1 und 2 im Bett sind, aber es ist ein Finale und ich glaube, ein Finale, da will man sich hinterher nicht vorwerfen lassen, dass man was übersehen hat oder dass man es unvorbereitet hat. Von daher werden wir da ans Limit gehen und wir werden überzeugt sein, oder sind überzeugt, dass dann die Mädels morgen im Spiel ans Limit gehen. Und ich glaube, dann haben wir gute Chancen, auch dieses Spiel zu gewinnen.
Es wäre ja der größte Erfolg für Sie und Ihre Mannschaft. 2017 standen Sie schon mal im Finale. Was würde so ein Europapokaltitel bedeuten für den Verein?
Das ist tatsächlich für mich sehr, sehr schwer einzuschätzen, weil wir ihn ja, wie gesagt, noch nie hatten. Also ich glaube, wir haben ein paar Spielerinnen, die mit den Niederlanden schon Weltmeister geworden sind, aber für den Verein und auch für die meisten der Mannschaft ist es wahrscheinlich das größte Spiel, was wir bisher hatten in unserer Karriere und auch in der Vereinshistorie. Und ich glaube, allein schon für den deutschen Frauenhandball ist es einfach auch mal wieder schön und ein Zeichen, dass wir leben, dass es uns gibt und dass wir da einfach sehr, sehr gut arbeiten. Ich hoffe, dass es auch einfach dann dem Frauenhandball den Schub gibt nochmal.
Bietigheim hat das Endspiel erreicht. Morgen geht es also gegen Viborg. 82 Medaillen gewann das deutsche Olympiateam bei den Sommerspielen von Barcelona 1992. Vor einem Jahr in Tokio waren es gerade mal noch 37. Seit 5 Jahren werden die olympischen Sportarten in Deutschland mit dem sogenannten Potenzialanalysesystem POTAS bewertet. Das Ziel, wieder mehr Gold gewinnen für das viele Fördergeld. Und das führt zu Diskussionen. Wolf-Sören Treusch über den aktuellen Stand, nachdem in dieser Woche der Sportausschuss des Bundestags sich mit der Bewertung der Sommerverbände befasst hat.
POTAS wirkt. Die Spitzensportreform in Deutschland lässt zwar weiter auf sich warten, die Bewertung des sogenannten Potenzialanalysesystems, kurz POTAS, schlagen sich aber bereits auf die Fördersummen der einzelnen Sportverbände nieder. Wer oben steht im POTAS-Ranking, erhält mehr. So verzeichnet der auf Platz 1 stehende Deutsche Leichtathletikverband ein Plus von 12%. Verhaltene Freude beim Vorstandsvorsitzenden Idris Gonczynska.
12% im Vergleich zu 2019 und Gleichstand im Vergleich zu den letzten Jahren durch die Rückführmittel und die Sonderförderung, die eingebracht wurde. Insofern kann man in Summe davon noch nicht sprechen.
Der Generalsekretär des Deutschen Basketballbundes Wolfgang Brennscheid dagegen ist enttäuscht. Sein Verband steht ganz unten im POTAS-Ranking. Die junge Trendsportart 3x3 Basketball im schlimmsten Fall auf der Kippe.
Wir haben jetzt natürlich mit substanziell hohen Einschränkungen zu kämpfen, in der Größenordnung knapp 400.000 Euro, fast an die 60% der Förderung. Aber nichtsdestotrotz lassen wir uns jetzt nicht beirren, werden wir weiterarbeiten.
In diesem Jahr steht für die Basketballer eine Heim-Europameisterschaft an. Das für den Sport zuständige Bundesministerium des Innern BMI und der Deutsche Olympische Sportbund DOSB nehmen die POTAS-Daten und Analysen mit in die Förderkommission. Dort wird abschließend über die anzustrebende Förderungshöhe für die Spitzenverbände im jeweiligen olympischen Zyklus entschieden. Basketballfunktionär Brennscheid hofft, dass es für die Bewertung seiner Sportart noch Spielraum gibt. Individual- und Mannschaftssport seien nicht vergleichbar, argumentiert er. Erfolgsaussichten und Kaderpotenzial im Basketball schwer messbar.
Das ist ein Unterschied im Profisport. ob sie nur einmal alle 4 Jahre eine Chance haben, an einem bestimmten Termin die Olympia-Quali zu schaffen, bis hin zu fragen, wie viele Startplätze gibt es, wie ist die Konkurrenzsituation in der Welt. Also da haben wir einige Eingaben gemacht. Uns stehen ja teilweise Weltklasse-Athleten über einen großen Zeitraum gar nicht zur Verfügung. Weil zum Beispiel in den Fenstern, wo wir um WM und EM-Quali spielen, die NBA-Spieler, und davon hat Deutschland 7, nicht zur Verfügung stehen.
Potas, das ist das Herzstück der deutschen Spitzensportreform. Seit 5 Jahren analysiert eine unabhängige Kommission die Chancen der olympischen Disziplinen. Sportliche Erfolge, Kaderpotenzial und Verbandsstrukturen werden ausgewertet. Am Ende des komplizierten Verfahrens steht pro Verband ein Wert. Anpassungen seien möglich, sagt der Leiter der Kommission Urs Granacher von der Universität Potsdam. Potas sei ein lernendes System. Aber am Ende zähle eben vor allem der Erfolg, egal ob in der Einzelsportart oder mit der Mannschaft.
In Tokio war es so, dass keine Mannschaftssportart eine Medaille gewonnen hat. Männerhockey, das waren die Besten mit Platz 4. Das ist gut, aber der Erfolg spielt im Moment tatsächlich den größten Faktor in Bezug auf das Abschneiden dieser Mannschaftssportarten.
Noch weiß niemand, wie die vor 6 Jahren gestartete Spitzensportreform in Deutschland exakt aussehen wird. BMI und DOSB kommen in der Frage kaum voran. Potas jedoch wird mittlerweile als wichtiger Teil des Qualitätsmanagements in der deutschen Sportwelt akzeptiert, auch wenn es weiterhin Kritik gibt an einzelnen Bewertungsgrundlagen. In der vergangenen Woche lud der Sportausschuss des Bundestages eine Reihe von Sachverständigen zu dem Thema ein. Fraktionsübergreifend waren sich die Politikerinnen und Politiker hinterher einig, Potas sei kein Allheilmittel, aber eine gute Basis. Jetzt müssten die Ziele präzisiert werden, so die sportpolitische Sprecherin der SPD, Sabine Poschmann.
Wenn wir sagen, wir wollen mehr Erfolge auch durch Medaillen sehen, wie definieren wir das? Also wollen wir da an der Spitzengruppe anknüpfen, was ich glaube schwer möglich ist? Wollen wir unter die ersten 10? Wollen wir mehr in die Breite? Das ist nicht ausdiskutiert und nicht festgelegt. Das ist im Moment halt nur diese Zielsetzung, mehr Erfolge. Natürlich einen sauberen Sport, nicht auf Kosten der Athleten, das ist etwas zu allgemein.
Klar ist, um wieder annähernd so erfolgreich zu sein wie beispielsweise 1992 bei den Sommerspielen von Barcelona, muss es jetzt schnell gehen. Damals gewann das wiedervereinigte deutsche Team 82 Medaillen. Seitdem wurde die Zahl stetig kleiner. Hält dieser Trend an, rechnet Urs Granacher vor, dann werden es
31 in Paris, 26 in Los Angeles und 20 in Brisbane.
Prognostiziert Granacher für die kommenden 3 Sommerspiele bis 2032.
Wenn wir das vermeiden wollen, dann ist jetzt höchste Eisenbahn etwas zu tun. Da wird Potas alleine nicht ausreichen können. Da braucht es ein konzertiertes Vorgehen.
Verlierer dieser Entwicklung könnte am Ende die Vielfalt des Sports sein. Erfolglose Disziplinen werden bald noch weniger Geld erhalten.
Berichtet Wolf-Sören Treusch. Und eine Meldung aus Asien. Die Asiatische Fußballkonföderation hat heute mitgeteilt, dass die Asienmeisterschaft, die von Juni bis Juli 2023 stattfinden soll, im Fußball abgesagt wird. Auswirkungen der Corona-Welle in China und das, obwohl viele Stadien extra für dieses Turnier errichtet worden sind. In Sport am Samstag kommen wir jetzt noch nach Italien. 8. Etappe des Giro d'Italia, heute mit einem Rennen rund um Neapel. Holger Gerska.
Auf dem Klassikerkurs rund um Neapel ließ sich der Klassikerspezialist Mathieu van der Poel taktisch überrumpeln. Lange sah der Niederländer wie der Sieger aus, letztlich kam er aber in Gruppe 2 an. Gewonnen hat ganz vorn der routinierte Belgier Thomas de Gent. Deutsche Radprofis waren in der großen Ausreißergruppe nicht dabei. Eigentlich war die Etappe mit dem pausenlosen Auf und Ab auch geeignet, die Gesamtwertung mal wieder zu verändern. Guillaume Martin aus Frankreich war lange in der Spitzengruppe ein ernsthafter Kandidat, dem Spanier Juan Pedro Lopez die Gesamtführung abzuluxen, aber letztlich kam Martin nur mit der 2. Gruppe an, außerdem reichte der Vorsprung nicht. So bleibt Lopez vor Lennart Kemner an der Spitze. Der Bremer versuchte auf den letzten 10 Kilometern mit einer Attacke die 38 Sekunden Rückstand aufzuholen, aber der Spanier konterte.
Auf seinem Kongress in Istanbul hat der Weltboxverband Präsident Umar Kremle für 4 weitere Jahre bestätigt. Per Akklamation wurde der Russe gewählt, dem eine Nähe zu Staatspräsident Wladimir Putin nachgesagt wird. Vor dem Kongress äußerte bereits das Internationale Olympische Komitee Bedenken, die Anerkennung des Weltverbands bleibt weiterhin ausgesetzt. Am Telefon dazu ist Stefan Netzle, früherer Richter am Internationalen Sportgerichtshof Kass. Er arbeitet in einer Governance Integrity Kommission des Weltboxverbands. Guten Abend, Herr Netzle.
Guten Abend.
Ist der Weltboxverband noch zu retten?
Das werden wir sehen in den nächsten Tagen, wie sich das entwickelt.
Die olympische Zukunft scheint ja mehr als fraglich zu sein. Ohne die wird es aber schwierig, oder?
Davon hängt alles ab. Wenn das internationale Olympische Komitee die Unterstützung verweigert oder die nicht mehr aufnimmt, dann ist wahrscheinlich Hopfen und Malz verloren.
In Tokio durften die Boxer ja zwar noch ran. Für Los Angeles 2028 hat das IOC jetzt schon mitgeteilt, sind sie zumindest nicht mehr Teil des Programms. Was erwartet das IOC denn, dass jetzt passiert?
Das sind eigentlich unterschiedliche Dinge. Also einerseits muss man mal das Ganze anschauen ohne die ganze Ukraine-Problematik. Schon vorher wurde diese Kommission eingesetzt, um die Missstände mal aufzudecken und helfen, dass man da wieder auf den Weg der Tugend zurückführt. Das waren einerseits die Kampfrichterproblematik, also dass man hier undurchsichtige Kampfrichterentscheidungen gefällt hat. Und das andere war der Umgang mit dem Geld des Verbandes. Deswegen wurde diese Kommission eingesetzt. Hinzu kam dann die Frage, ob sich der Verband jetzt in der ganzen Situation mit der Ukraine richtig verhält.
Dröseln wir das nochmal auf. Sie haben ja gesagt, das sind verschiedene Probleme. Finanziell wird ja dem jetzt wiedergewählten Präsidenten Kremlev gesagt oder nachgesagt, dass er mit einem Sponsorendeal mit Gazprom den Verband vor dem finanziellen Kollaps und Ausscheiden gerettet hat. Ist das so richtig?
Ja, das muss man so sagen. Das war eigentlich seine Mitgift und das war eigentlich der Hauptgrund seiner Wahl vor einem Jahr, wo er notfallmäßig da reingekommen ist, als der Verband hoffnungslos verschuldet war aus der Misswirtschaft der früheren Präsidenten. Und er war derjenige, der dann mit Hilfe von Gazprom eigentlich wieder Stabilität, finanzielle Stabilität in den Verband einbrachte. Das muss man so sagen. Ja, das hat er.
Jetzt arbeiten Sie in dieser Kommission, sollten, ich nenne es mal etwas salopp, aufräumen auch in diesem Verband die Strukturen. Was ist denn Ihre Mission? Sind Sie immer noch auf dem Weg oder sehen Sie sich schon auf dem Weg des Scheiterns?
Nein, also das wäre natürlich etwas zu früh. Wir hatten eigentlich den Auftrag, mal die Strukturen so zu gestalten, dass die Corporate Governance wieder stimmt, also dass es transparente und klare Führungsgrundsätze da eingeführt werden, Unabhängigkeit der einzelnen Gremien, Überwachung, was mit dem Geld passiert und eine saubere Kampfrichterausbildung und Überwachung. Das hat man soweit auf den Weg gebracht. Man hat die Statuten geändert, man hat diese Kommission eingeführt, man hat Kommissionen eingesetzt, die über die Wahl die schauen, wer da in diese Gremien gewählt wird. Von dem her hat man in einer kurzen Zeit, das war weniger als ein Jahr, hat man sehr viel, mindestens auf dem Papier, auf die Wege gebracht. Wir waren auch immer in Kontakt mit dem IOC und die haben dann immer geschaut, haben dann wissen wollen, was man jetzt macht und waren eigentlich mit uns einverstanden, dass man den Weg richtig geht. Der Auftrag war Ende Februar zu Ende. Dann wurden wir gebeten, auch die Umsetzung zu überwachen, ob das nun richtig umgesetzt wird.
Jetzt ist es aber so, dass es auch rund um diesen Kongress und die Wahl viel, viel Rumoren gab. Die Gegenkandidaten sind zum Teil gegen die Wahl vorgegangen beim Internationalen Sportgerichtshof CAS. Da stehen möglicherweise auch noch Einsprüche aus. Das ist alles sehr kompliziert und spricht eben nicht genau dafür, dass da Governance und Transparenz eingezogen sind. Umar Kremlev hat nach der Wahl gesagt, er möchte keine politischen Diskussionen führen. Der Verband sei eine Sportorganisation und die Delegierten hätten alles richtig gemacht. Also ist das am Ende doch ein Problem von Umar Kremlev?
Also wir haben erst kurz vor den Wahlen, da kam plötzlich ziemlicher Sturm auf, weil sich da eine Gruppe gebildet hatte, vor allem aus Nordamerika und Europa, die sich da sehr gegen diese Führung durch Kremlev geäußert haben, die auch Gegenkandidaten unterstützt haben. Und wir waren natürlich schon ziemlich schockiert, dass dann die Gegenkandidaten auf dem Weg des Nomination Committees nochmal überprüft wurden und eigentlich wegen der Teilnahme an einer oppositionellen Gruppe dann von der Wahl ausgeschossen wurde. Das war, also aus meiner Sicht war das ein Zeichen, wie Russland mit Kritikern umgeht. Allerdings muss ich schon sagen, diese Überprüfungskommission wurde von uns abgesegnet. Also die besteht jetzt nicht nur aus oder nur in der Minderheit von aus Jüngern von Kremlev. Das sind Leute, die wir eigentlich für integer gehalten haben und wir haben die Zusammensetzung dieser Kommission durchaus gut geheißen.
Aber man stellt sich natürlich schon die Frage, wie es jetzt weitergeht. Ist das vor allen Dingen jetzt auch nochmal durch den Krieg beeinflusst ein Russland-Problem, das der Weltboxverband hat?
Das hat das Russland-Problem verstärkt, vor allem bei den Finanzen. Wir hatten seinerzeit gesagt, wir finden es ein Klumpenrisiko, dass man nur einen einzigen Sponsor hat und der alles quasi, und dass er erst noch Gazprom ist und aus dem gleichen Lager kommt eigentlich wie der Präsident. Das hat uns nicht gepasst. Mit der Ukraine-Invasion hat sich das natürlich verschärft. Und wir haben gefordert, dass diese Verbindung zu Gazprom aufgelöst wird. Das hat man uns auch zugesagt. Man hat gesagt, dass wir so rasch wie möglich wird das aufgehoben. Das Problem ist nur, da ist niemand anders. Also woher, wer unterstützt den Boxverband, wenn er nicht olympisch ist? Das ist ein fundamentales Problem. Also dieses Problem muss der Kreml angehen.
Ungewisse Zukunften für den Weltboxverband, das war Stefan Netzle, Mitglied einer Governance-Kommission des Weltboxverbands nach dem Kongress in Istanbul und der Wiederwahl von Umar Kremlev. Danke Ihnen für Ihre Zeit und für dieses Gespräch. Und ganz am Ende dieser Sendung kann ich Ihnen noch sagen, dass Alexander Zverev das Finale beim ATP-Tennisturnier von Rom verpasst hat. Er unterlag dem Griechen Stefanos Tsitsipas mit 6:4, 3:6 und 3:6. Und beim Eishockey, Slowakei gegen Deutschland, ich hatte Ihnen versprochen, wir schalten nochmal nach Helsinki. Das haben wir uns jetzt gespart, weil aktuell Drittelpause ist und dort nicht gespielt wird. Es steht weiter 0:0. Das Endergebnis hören Sie dann heute Abend ab 22.50 Uhr hier im Deutschlandfunk in der Sendung Sport aktuell. Wenn Sie mögen, bis dahin danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Matthias Friebe.